Ihr hört die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Hey Carsten, Digga, wie geht's dir?
Nachdem ich gefühlt gerade meinen Dritt- und Viertmonitor am liebsten aus dem Fenster geschmissen hätte, weil wieder irgendein Kabel nicht mehr funzen will, am besten mal kurz von dicken. Ganz gut, und dir?
Wie viel Monitor hast du denn eigentlich?
Also wenn der Tag so weitergeht, nur noch einen.
Okay. Ich wollte dir was erzählen. Ich habe einen Vogel gesehen.
Du hast einen Vogel? Entschuldigung, aber hat dir deine Frau das gesagt? Du siehst einen Vogel.
Nein, ich habe einen Vogel gesehen.
Du hast einen Vogel gesehen?
Ich habe einen Vogel gesehen.
Okay, jetzt wird es entweder sehr cringe oder...
Nein, es sollte ein kleiner Test sein. Und zwar ein Beziehungstest. Eigentlich wäre die Lösung jetzt gewesen, lieber Carsten, du fragst, du hast einen Vogel gesehen? Interessant, erzähl doch mal, was denn für ein Vogel? Wie sah er denn aus? Es muss ja ein besonderer Vogel sein, wenn du das jetzt hier
ich
so...
Ich bin kein Amerikaner, so, oh geil, awesome, tell me more. Ja, sondern eher so, hä?
Ja, Carsten.
Warum kein Rosenkohl?
Ja, also manchmal denke ich, unsere Beziehung ist halt so ein bisschen ausgelatscht, weißt du? Also wir reden nur noch aneinander vorbei und nicht mehr miteinander.
Hast du eigentlich schon mal festgestellt, dass Curry King eine schlechte Currywurst ist?
Naja, das ist ja halt so Supermarktgedöns, Massenware.
Und vor allem, es funktioniert auch, dass aneinander vorbeireden, ne?
Obwohl, ich hab neulich mal wieder eine leckere Currywurst gegessen vom Stand, war cool. Das findet man nur noch selten in Berlin.
Ich wohne nicht mehr in Berlin. Ich verlange Mitleid. Mit Currysoße.
Das hast du dir selber ausgesucht. Ich meine, hallo, du bist Beamter.
Ja, hätte ich dir damals gewusst, als ich hergezogen bin, die erste Currywurst, die ich hier kriege, eine Thüringer Rostbratwurst ist, mit einer Schere zerschnitten und Hehler Gewürzketchup drüber.
Das war ja lange Zeit mit dem Döner auch so. Das war Gyros mit Weißkraut und Tzatziki drauf. Das wurde in euren Breiten gerade als Döner verkauft. Ich glaube, mittlerweile geht's, aber damals noch handfester Skandal.
Ja, bis ich mal gemerkt habe, ich glaube, das türkische Wort für Tzatziki ist Tzatziki. Ja, dass ich das erst hier gelernt habe. Ne? Da dachte ich so, hä, was? Schräg, oder? Ne? Also, wenn man aus Neukölln kommt und feststellt, dass man mehr Türkisch in Düsseldorf lernt, dann ist da irgendwas komisch.
Ja. Bist du jetzt eigentlich in der Saison? Ich meine, bist du immer noch Trainer? Du erzählst immer so selten was davon.
Ja, warum sollte ich denn?
Naja, weil das ja so auch unser Content ist, über das zu erzählen, was wir auch so machen.
Besser nicht, wir hatten unser erstes Spiel gehabt.
Und, wie ist es gelaufen?
Von außen betrachtet voll scheiße.
Okay.
Ja, ich glaube 35-6 nicht gewonnen. Auf der einen Seite.
Wie viel? Als noch, Coaches, ich muss nochmal nachfragen, wie viel?
35-6.
Okay.
aus der internen Betrachtung würde ich sagen, ja, erwartbar, definitiv erwartbar. Ne? Wenn du gegen Teams trainierst, die dann ja, mehr Leute beim Training haben, ich meine, hallo.
Ja, okay.
Aber ich sag ja, ne, du spielst ja nicht zweite Mannschaft, weil du halt so viel Zeit hast und so viel Talent und so viel Sportlichkeit, sondern manchmal auch, weil du Mangel an Zeit hast. Und das haut sich denn bei zweiten Mannschaften unter Umständen dann schon ziemlich hart runter. Und ich glaube, das hatten wir schon mal als Thema gehabt. Ne?
Wie oft bist du in meiner Woche draußen? Zweimal oder?
Wenn ich es schaffe, zweimal. Momentan habe ich eine schöne Trainingsbeteiligung von sage und schreibe 33%.
Du selbst?
Ich selbst.
Ja, müsste man dich ja mal anrufen und sagen, was soll der Scheiß?
Ja, dann sage ich, na, das und der Scheiß. Ne? Ja, kommt auch daher, dass wir dann, als wir renoviert haben, teilweise monatelang nicht da waren. Ne?
Ja. Na ja, gut, du bist eigentlich immer am Renovieren.
Ja, das stimmt.
Also, das kann also nicht so der Dauergrund sein.
Doch, kann schon, weil es gibt immer irgendwas, was entweder gemacht werden muss oder was Fräuschen einfällt. Und wenn Fräuschen was einfällt, dann ist das so eine Kaskade, die dann sich dann so löst. Ne? Und dann stellst du irgendwann mal fest,
Hängt mehr dran.
Alles klar. Wir glauben, wir sollten die Stromleitung neu machen. Es fing leicht an mit, ich wollte einen Spiegelschrank austauschen.
Okay, naja.
Ja, ne?
So viel zum Château de Stümpel.
Das ist Schloss der Eskalation.
Ja, hier ist alles ruhig. War jetzt 2 Wochen krank gewesen.
Was? Schon wieder?
Ja, erst so eine richtig fette Erkältung, wo der Rotz dann wirklich so eine radioaktive Farbe hatte. Das ging lange nicht weg. Dann war ich mal so einen Tag wieder arbeiten, hatte eine Schulung gegeben. Und nachdem ich mit der Schulung fertig war, kam dann Fieber, Schüttelfrost und sowas. Das hatte dann Töchterchen vom Impftermin beim Kinderarzt mitgenommen.
Also das ist Modescheiß, ne? Dieses Frühjahr, ne? Erkältungen und Allergien.
Ja, das geht jetzt auch wieder los, ey. Heuschnupfen. Oh.
Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Allergietabletten gefressen wie dieses Jahr. Ne? Also früher hat es bei mir, das klingt jetzt auch schon wieder hart, ne? Zu hart jammerartig, ne? Früher, es kam was im Anflug, hast den Effekt so reingeschmissen. Cool. Weg. Jetzt? Ich gucke einen Kalender. Nächste Woche könnten die Birken komplett eskalieren. Ich nehme am besten die ganze Packung.
Das hängt aber vielleicht auch mit dem ganzen Scheiß zusammen, den du in dich reinstopfst.
Jetzt fang nicht du auch noch an, ne?
Also wenn ich nicht der Einzige bin, könnte vielleicht was dran sein. Wobei ich mich da auch nicht rausnehmen will. Ich bin ja selber so. Und ich habe aber mal festgestellt, wo ich mal so wirklich so ein halbes Jahr versucht habe, mich bewusst zu ernähren, ging es dann auch mit dem Heuschnupfen.
Ich meine, das haut ja auch hin, weil das macht das Immunsystem reagiert ja über bei Allergien und sowas, ne? Und wenn dir irgendwas aus der Hochfabrik reinballerst, ist es vielleicht jetzt auch nicht gerade so geil, ne? Hast du mal gemerkt, wo überall Zucker drin ist?
Überall.
Leck mich doch im Arsch. Sogar, was hatte ich mal festgestellt? Bei Hundefutter oder bei Katzenfutter ist Zucker drin, obwohl die Viecher den Zucker gar nicht mal brauchen, sondern einfach nur, es sieht leckerer aus für die Männchen.
Und macht es auch süchtig.
Eventuell auch noch.
Aber ich würde sagen, wenn das kommt mit der Zuckersteuer, dann sind wir beide echt hart gefickt, oder? Dann sind wir arm. Dann kannst du dein Haus verkaufen.
Und dann stellst du fest, dass überall inzwischen auch sogar Salz drin ist. In Süßigkeiten ist Salz drin.
Ja.
Jetzt inzwischen sogar noch mehr Salz.
Noch mehr Salz oder mehr Salz?
Noch mehr Salz, ne? Und Karamell und mehr Salz. Und dafür ist die Packung dann kleiner geworden. Nee.
Ja gut, so viel zum Gossip. Wir hatten jetzt so die letzten beiden Folgen uns über die Absagewelle kurz vor der Saison ausgelassen. Ich hatte daraus...
Wir hätten sein lassen müssen übrigens.
Wieso?
Ach, nur so. Das ist so, weißt du, wenn du sagst, ey, das hast du toll gemacht. Das machst du super, ne? In dem Augenblick weißt du ganz genau, der verkackt das gleich wahrscheinlich. Und was machen wir? Wir reden drüber, ne? Und ist es danach direkt besser geworden?
Nee, aber der Trend hat gezeigt, dass wir voll richtig lagen.
Ist doch scheiße, wenn wir richtig liegen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ist doch scheiße, wenn wir richtig liegen, oder? Das ist nicht gerade gesund.
Also für den Football ist es scheiße, aber es zeigt ja, dass wir auch irgendwo recht haben und richtige Dinge benennen. Also wir erzählen zumindest nicht, wie andere Leute mal behaupten, nur Bullshit.
Nee, das ist halt, und ich glaube, das ist ja das, was dann auch vielleicht ein bisschen triggert. Ne?
Also ich hab auch bei zu den Double-Feature, also ich habe ein Double-Feature draus gemacht, wie man das so noch aus den 70er Jahren kennt, ne? So eine Doppelveröffentlichung. Ich hatte es nicht geschafft, die erste Folge zeitnah rauszubringen. Und dann habe ich, weil beide Folgen ja thematisch aufeinander aufbauen, habe ich die dann zusammen rausgehauen und ich habe gutes Feedback bekommen. Auch aus dem Dunstkreis der Cardinals, wo mir dann auch gesagt wurde, ja, da ist schon viel Richtiges mit dabei.
Ja. Oh. Das ist der Augenblick, wo ich eigentlich nicht stolz auf mich sein will.
Naja.
Ich meine, gut, wenn man nicht daneben liegt, das ist schon mal gut. Das ist auch gut fürs Ego, ehrlich gesagt. Ne? Aber.
Naja, ich denke, so wie ich das auch versucht habe darzustellen, diese Dinge laufen ja immer nach einem ähnlichen Schema. Es sind halt immer so dieselben Hürden, an denen es scheitert. Und meistens ist es Mangel Kommunikation und überblasene Egos. Und wenn das zusammenkommt, dann hast du eine sehr schwierige Gemengelage.
War's dann auch, ne?
Und es hat ja jetzt auch nicht aufgehört, denn der Blitz hat ja schon wieder eingeschlagen.
Wo denn jetzt?
Diesmal im Saarländle bei den Hurricanes. Die GFL-Jugendmannschaft hat zurückgezogen.
Jo. War da nicht letztens schon eine GFL-Jugendmannschaft?
Ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Jahr zieht irgendwie eine GFL-J-Mannschaft zurück, was nicht gerade für die Qualität dieser Liga spricht.
Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, spätestens, also ich sage nicht, dass ich schuld bin, ne, aber ich habe das Gefühl, spätestens seitdem eine gewisse Mannschaft, die inzwischen irgendwo auf dem Parkplatz ist, oder zumindest laut ihrem Logo, seitdem sind die Dämme gebrochen. Ne? Ich meine, wenn du schon Junior Bowl sagen kannst, nö, kein Bock.
Ja, ich glaube, das ging auch vorher schon los. Auch hier war das Posting halt wieder so ein bisschen, ja, also es hat wieder Stirnrunzeln bei mir verursacht und ich sah mich veranlasst, wieder zu kommentieren.
Oh.
Ja, sie hatten halt geschrieben, so sinngemäß, nach dem letzten Spiel, ich weiß nicht, ob es ein Vorbereitungsspiel war, hatte man dann Verletzungspech, was dann die ohnehin schon angespannte Personallage verschlimmert hat. Dann sage ich, naja, also habt ihr ja nicht erst seit gestern gewusst, dass es kritisch ist. Also da hätte man doch auch hier früher reagieren müssen, so wie wir es in der ersten Folge gesagt haben, ne, wo wir auf die Warnhinweise. Ne?
Also auf der einen Seite, ne, kannst du natürlich im Vorbereitungsspiel richtig Pech haben und du hast einfach sechs Verletzte, die komplett raus sind. Ne? Und sechs Verletzte musst du erstmal kompensieren können. Ne? Vor allem, wenn du Pech hast, die ganze O-Line weggeflext worden ist.
Naja, nun ist es aber auch so, dass man von einem GFL-Team, GFL-Jugendteam erwarten kann, dass sie eine gewisse Kadertiefe haben. Und da
also reden du meinst mehr als 8 O-Liner und mehr als 4 D-Liner, die es kompensieren könnten?
Ja, also...
Ob sinnvoll ist, eine andere Frage ist?
Also naiv wie ich bin, würde ich einfach mal sagen, ich würde eine Spielerstärke von 30 plus X erwarten.
Die brauchst du auch für die Lizenz.
Ja, ja, und dann bist also... Kannst du, also optimal wäre natürlich, wenn du immer mit einem 50er-Kader antreten kannst. Und in der Zeit damals, die Nullerjahre, wo ich ja auch in der GFLJ unterwegs war als Coach, da hatten wir Teams, die haben diese 50 Plätze voll gehabt. Ne? Und da gab es nicht allzu viele Teams, die drunter lagen. Und heute ist es so, ey, jetzt haben sie eine angespannte Personallage und dann werden 2-3 Leute umgeflext. Schon haben sie Schwierigkeiten, das kann es auch nicht sein.
Ja, ich glaube, das große Problem ist ja einfach, dass die etwa alle partout ins Spielen kommen wollen. Okay, ob es in GFLJ sein muss, ist eine andere Frage, wenn du schon so eine Gemengelage hast. Und ich behaupte jetzt einfach mal, GFLJ, tendenziell längere Auswärtsfahrten. Ist jetzt nicht so attraktiv für manche. Ne? Ich habe jetzt von zwei ehemaligen Spielern gehört, die sind auch von den Panthern weg, weil sie gesagt haben, ich muss Abitur machen. Ne? Kriegt das nicht zeitlich nicht hin. Ne? Das sind auch nur so Kleinigkeiten, die halt mit reinspielen. Ne?
Das ist, sicherlich richtig, aber ich meine, es war doch die Jahre davor auch möglich, große Kader aufzubauen mit Jugendlichen, die willens und in der Lage sind, so ein Pensum zu fahren, um sich sportlich zu messen, um sich sportlich zu entwickeln. Und irgendwas scheint da jetzt passiert zu sein. Und du als Herr der Statistik, du hast da was vorbereitet.
Ach, willst du jetzt schon loslegen?
Naja, es soll jetzt, passt doch jetzt, oder? Also,
passt doch jetzt, ne?
Ja. Okay.
Gut. Ich mach mal kurz eine Bildschirmfreigabe. Jetzt wird es natürlich audiomäßig total genial, weil jetzt muss Kälte im Prinzip gleich beschreiben, so Montagsmalermäßig, was er sieht. So, Moment, wo habe ich denn hier so meine ne, Coaches lieben ja Excel. So. Was man jetzt hier sieht, ist ein Diagramm. Ne? Basis ist jetzt nicht ChatGPT. Nein. Ich habe das Ranking von Football aktuell genommen seit 2015. Wir erinnern uns, was man jetzt da sieht, ne? Es gab ja diese legendäre Phase, ne? Da hat auch so ein Patrick Gesuppen ein Buch geschrieben, Believe the Hype. Das kann man in der Kurve dann auch schon ein bisschen sehen. Mhm. Was wir jetzt aber jetzt allerdings insgesamt sehen, ist jetzt, bis 2023 ein diametraler Verlauf in der Entwicklung der Herrenteams und der Jugendteams. Okay, was heißt diametral? Man muss sich mal vorstellen, es gibt so Linien, die laufen aufeinander zu, das nennt man konvergierend. Ne? Also die treffen sich irgendwo in der Mitte, sagt man so schön. Ne? Oder verlaufen parallel, in welche Richtung auch immer. Das haben wir jetzt nicht. Sondern die Linien laufen komplett auseinander. Die driften auseinander.
So also eine Linie geht nach oben und eine...
Also eine Schere. Genau. So. Ne? Nur jetzt kommen wir gleich dazu, dass im Herrenbereich die Schere schon am Ende eine leichte Delle hat. Also wir sagen jetzt einfach mal so, 2015 hatten wir sage und schreibe, was sagt er hier? Normalerweise, das ist der Vaufier-Effekt, normalerweise würde der Datenpunkt mir jetzt sagen, wie viele? Ja doch, 114 Jugendteams.
114 Jugendteams, kann man mal festhalten.
Ne, im Vergleich mit so knapp unter 200 Herrenteams. Ne, die kleine Käthe würde sagen, hey, mehr als 50% der Herrenteams hatten eine Jugendmannschaft gehabt im U19-Bereich. Was ich damals schon viel zu wenig fand.
Mhm. Ne? Also so. wenn du davon ausgehst, dass ab so einer gewissen Liga es ja eigentlich verpflichtend ist, eine Jugendarbeit nachzuweisen.
Ja, so. Dann gehen wir zurück aufs Jahr 2016. Da gab es in dem Beliefs-Hype, da sind wir bei 111. Cool. Herrenbereich insgesamt auch über 200 dann gewachsen, ne? So weit, so gut. Ne? So, jetzt gehen wir einen Sprung nach vorne. Kurz vor Corona. Im Herrenbereich, Saisonbeginn, hatten wir 257 Teams gemeldet. Ja, jetzt könnte man sagen, 257 Teams, davon ungefähr wenigstens die Hälfte. Könnte man sagen, also roundabout, lass es doch 130 Jugendteams sein. Ja, hat nicht so ganz funktioniert, 110. Okay, leicht daneben, passt schon. Und jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Moment, hatten wir nicht eben noch mehr gehabt? Ja, hatten wir. Und jetzt so die Frage, was denn da erstmal in dieser ersten Delle passiert, weil wir hatten jetzt im Jahr zuvor noch 100 Teams gehabt, also wir sind knapp unter die, fast unter die 100 gekommen, ein Jahr zuvor, oder zwei Jahre davor. Also eine kleine Delle, ging es wieder ein bisschen hoch, ne? Und ich glaube, das war dann, dann wurde dann, sag ich mal, One NFL dann auch ein bisschen mehr durchgeschlagen hat, ne? Zumindest für die Jugendlichen halt, ne? Aber davor gab es auch schon eine Delle und jetzt korrigiere mich gerne mit deiner Sicht der Dinge, ne? Also ich habe das Gefühl, dass mehrere Sachen haben reingepackt. Also das Erste, was mir in den Gedanken gekommen ist, ab 2016, jetzt wird hochpolitisch, kam Donald Trump als Präsident ins Amt, ne? Mit einer verheerenden Zollpolitik, was eventuell Imports ja auch ein bisschen teurer gemacht hat. Also nicht Importspieler, sondern das ganze Plastikgedöns, was du anziehst, ne? Das halt komischerweise meistens irgendwie aus Amerika kommt, ne? Es sei denn, du bist mutig und kaufst irgendwas bei Temu, was es damals nicht gab. Okay. Dann Gaming wurde ein großer Faktor auf einmal.
Mhm.
Ne? Und die Geburtenjahrgänge wurden etwas weniger. Also für den entsprechenden Alterskohorten. Es wurden halt ein bisschen weniger. Und ich glaube, das ist so ein Teufelskreislauf auf einmal gewesen.
Bevor ich gleich antworte, im Chat heißt es, irgendjemand von uns beiden halt mit einem Echo. Versucht es doch mal bei YouTube. Wir senden auch gerade parallel testweise auf YouTube. Vielleicht ist es da ein bisschen besser. Gib da mal die Coach Potatoes ein. Vielleicht ist da der Sound besser. Also ich bin auch immer überrascht, dass ich jedes Mal, wenn wir auf Facebook streamen, immer irgendwelche anderen Probleme haben. Völlig unterschiedliche random Probleme. Und ich weiß immer nicht, woran es liegt.
Ja, und später im Podcast klingt alles normal.
Im Podcast klingt alles normal, genau. So, also, jetzt antworte ich. Ja,
kommen wir zurück.
Genau. Auf den ersten Blick klingt das erstmal ein bisschen weit hergeholt zu sagen, na gut, die Preise sind angestiegen, aber ja, wahrscheinlich spielt das mit rein und wahrscheinlich ist das so eine Melange aus allem, dass es teuer geworden ist, das Freizeitangebot ist breiter geworden. Auf jeden Fall ist erschreckend zu sehen, dass seit 2016 bis auf eine kurzzeitige Erholung 2019 die Jugend nicht stagniert, sondern immer weiter runtergeht. Wenn wir auf 2025 gucken, wie viele Jugendteams haben die Saison beendet?
Also wir reden jetzt von Betrachtungszeitraum von 10 Jahren. Wir hatten jetzt im Highlight 2016 129, also fast 130. Und letztes Jahr waren es 77.
77 Teams.
Ne? Also wenn ich jetzt an mein Portemonnaie denke, gefühlt weniger als die Hälfte.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Teams, die nicht mehr melden, Teams, die sich zusammentun, da kommen wir auch gleich nochmal zu einem kleinen Schmankerl. Das sieht schon übel aus. Wenn man sich jetzt dagegen die Männer anguckt, die sind eine Zeit lang gewachsen. Bis 2019 sind es auch ungefähr 250 Teams angewachsen, gestiegen.
Und dann gab es ein Plateau, also in der Darstellung ist jetzt gerade so ein kleines Plateau drin, weil ich die drei Corona-Jahre ganz bewusst rausgehalten habe.
Mhm.
Ne? Nach Corona ging es dann halt hoch. Fast 270 Teams, die zu Anfang der Saison gemeldet waren, ne? Und jetzt sind wir bei 216 Teams, die zum Anfang der Saison gemeldet haben. Ne? Und ein paar sind jetzt auch schon wieder ausgestiegen.
Jetzt geht es steil bergab. Ein interessanter Fakt ist, finde ich, wenn man sich jetzt so diese Kurve anguckt, für die Leute, die im Stream mitschauen, also im Prinzip dieses Plateau, wo dieses Plateau anfängt, wo diese Entwicklung der Männer stagniert, so 2016 bis ungefähr 2024, das ist so ungefähr eine Jugendgeneration, also angefangen mit, weiß nicht, U13, bis zum Ende U19, so ungefähr Pi mal Daumen ist das eine Jugendgeneration, die da dann noch mitgezogen hat. Danach bricht es weg bei den Männern.
Das finde ich interessant. Auch, ja, und das passt ja auch, was wir selber in der Jugend erlebt haben als Aktive. Ne? Diese Corona-Jahrgänge, die fehlen jetzt überall.
Ja. Wobei ich lange dachte, beziehungsweise den Eindruck hatte, dass die Männer sich darüber noch über Wasser gehalten haben, dass sie viele Quereinsteiger in den unteren Ligen hatten. Ne? Also Leute, die dann vom Fußball, Handball oder was auch immer kommen, die dann so mit 23, 24 dann nochmal in den Sport einsteigen und da mitmachen und da nicht so dringend auf die Jugendspieler angewiesen sind. Aber jetzt merkt man halt doch, jetzt geht's ans Eingemachte.
Ich sag mal so, eine Jugend, jetzt gehe ich mal von den Satzungen und so weiter und so fort weg, ne? Wenn Satzungszweck ist auch Förderung der Jugendarbeit bei den meisten Teams ist. Es empfiehlt sich, dass viele Mannschaften oder Vereine mal in ihre eigene Satzung reinschauen sollten, wenn sie feststellen, dass sie kaum Jugendmannschaften haben, weil dann ist der ganze Betrieb nicht mehr so ganz satzungskonform. Lassen wir es mal außen vor. Meine Beobachtung ist auch, dass viele Teams mehr darauf setzen, dass halt junge Erwachsene kriegen. Problem ist aber, du unterlässt denn im Prinzip, sag ich mal, aus mannigfaltigen Gründen halt auf die Jugend zu setzen. Einer der größten Gründe, die ich immer kenne, ist, wir haben keine Coaches. Ja, okay, das ist ein Grund.
Ja, und so wie wir von Bobo auch gehört hatten, als er bei uns war, letztendlich ist die Jugendarbeit ein Zuschussgeschäft. Also du musst die Jugend bezuschussen dafür, dass sie läuft. Du gewinnst sehr wenig daraus, Spieler schon mal fast gar nicht mehr. Und so wie wir auch im letzten Gespräch mit Markus dann auch festgestellt hatten, gibt es mittlerweile auch eben Teams, die ganz offen sagen, Jugendarbeit lohnt sich nicht mehr. Das ist ein
Fass. Ja, und ich glaube, das wird ganz viele in den Arsch beißen.
Ja.
Wenn sie einfach sagen, es lohnt sich einfach nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist einfach zu kurzfristig. Also die Sicht ist einfach zu kurz.
Naja, also wenn du ein Jugendteam hast, wo du jetzt 30 Spieler hast, und jedes Jahr würden jetzt, sagen wir mal, 5 bis 6 Spieler hochgehen.
Und ja, effektiv kommen vielleicht 3 an.
Und dann kommen vielleicht 3 an. Jedes Aber
die kommen Jahr. An. Du hast die Pipeline. Die Pipeline darf nicht unterschätzt werden.
Das ist richtig, aber wenn wir jetzt so eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, also du unterhältst ein 30 Mann oder Jungs starkes Team, wo jedes Jahr 3 Leute rauskommen, 5 hören auf, dann ist das ein sehr hoher Kostenfaktor, der sich nicht lohnt.
Ja und ich glaube, da haben wir dann das Problem, dass viele dann genau da dann auf einmal anfangen, wirtschaftlich zu denken und dann nur die Wirtschaft sehen. Ne? Weil man sagt, das ist ein Zuschussgeschäft. Du musst deine Jugend nicht in der GFLJ spielen lassen.
Nein, das nicht. Also ich gehe nur davon, jetzt von dieser nackten Zahl aus, es kommen ungefähr 3 Leute jedes Jahr hoch. Was du da für einen Aufwand betreiben musst, über diese verschiedenen Jugendalterstufen hinweg. Also einmal die Leute mal wieder ranzukriegen, neu zu rekrutieren, auszubilden, den ganzen Spielbetrieb am Laufen zu halten, die Coaches am Ball zu halten und dir als Vorstand diesen ganzen Ärger da zu machen. Und jetzt kommt ja auch noch richtigerweise der Kinder- und Jugendschutz mit dazu, den du implementieren musst. Das sind alles Aufwände, wo man dann irgendwann sagt, wofür machen wir das hier eigentlich noch? Also
genau, und das ist das Problem, dass man dann anfängt, sag ich mal, diesen Idee, also ich behaupte jetzt einfach mal, dieses Zuschussgeschäft ist jetzt nicht in Euro gemessen, sondern halt im personellen zeitlichen Aufwand. Und spätestens dann, wenn man feststellt, okay, ich habe einen personellen oder zeitlichen Aufwand und das ist mir einfach zu hoch, behaupte jetzt einfach mal, in 80% der Fälle ist meistens die Lösung, wir brauchen mehr Leute.
Ja.
Und das ist die Stellschraube, an der man dann halt arbeiten muss. Und ich glaube, ein großes Problem, ich habe selber erlebt, ist, vor lauter Trainingsbetrieb, ne, vor lauter Alltag, denkst du nicht ans nächste Jahr.
Nö, das ist, du bist da irgendwie immer in diesem Hamsterrad drin und guckst gerade mal auf deine Schuhspitzen. Dann ist immer der Ruf nach, wir brauchen halt mehr Leute. Das ist die Quantität. Aber mal drüber nachzudenken, wie verändern wir jetzt die Qualität des Programms, damit die Leute da auch Spaß haben und gerne hinkommen. Das ist dann ein Thema, da wird es dann auf einmal sehr still bei den meisten. Ja.
Und ich sag mal so, viele haben halt immer nur die interne Sicht auf sich. Mhm. Habe ich selber mal festgestellt, bei mir als auch bei anderen. Ja, wir müssen dies, wir müssen jenes. Wo ich sage, ja, müssen wir. Aber die andere Frage ist, können wir? Mhm. Ne? Und nicht die Frage stellen, wir müssen, sondern die Frage stellen, wie können wir?
Du hast da unten noch eine Grafik, die auch nochmal interessant ist.
Ja, weil ich habe ja jetzt hier heute Morgen einfach mal beim Frühstück mich hingesetzt und habe mal auseinandergenommen, habe festgestellt, na, guck mal, wie viele Teams im Herrenbereich zu Saisonbeginn im Ranking sind, ne? Wie viele am Ende der Saison noch im Ranking sind. Ne? Dazwischen gibt es natürlich ein Delta. Komischerweise ziehen die Teams zurück. Ne? Und jetzt merkt man, seit der Corona-Phase ist das ein bisschen auseinanderdriftet. Unschön, wohlgemerkt.
Kannst du mal ein bisschen
runter? Ich gehe mal kurz runter und habe jetzt einfach mal gesagt, ne, okay, jetzt möchte ich mal wissen, wie viele Teams anteilig, in Prozenten gemessen, im Spielbetrieb sich zurückgezogen haben. Ne? Also beispielsweise 16, ne? Da haben über 200 Teams gemeldet und ungefähr am Ende der Saison waren es dann auch irgendwie 200 Teams roundabout. Also relativ wenig Ausfall. Und jetzt, ja, also ich sag mal so, ich will jetzt nicht, ne, aber wenn ich diesen Trend mir anschaue, ne, sei er linear oder progressiv, bleiben wir mal im linearen Trend. Dann laufen wir Gefahr, dass 2026 man im Prinzip sagen kann, okay, ich habe eine Saison mit 10 Spielen, kann sein, dass eines nicht stattfindet. Das sagt die Statistik jetzt aus, weil es war letztes Jahr schon fast so. Mhm. Ne, fast jedes 10. Spiel von dir ist ausgefallen. Wenn du 8 Spiele hast, okay, cool. Wahrscheinlich ist es relativ gegen.
Jetzt mal absolute Zahlen. Wie viel Teams hatten wir jetzt 2025?
So, 2025 hatten wir 245 Teams.
255 Teams. Und ja, wenn man davon 10% abzieht, dann weißt du Bescheid.
Genau, Saisonende waren es dann 224.
Ja.
Also. Oh, das sind so Sachen, wo ich sage, da, ja, die Vereine selber müssen halt dafür sorgen, dass sie nicht in dieses Delta reinkommen. Ja, okay. Aber da muss ich jetzt auch mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ob die Erhöhung der Strafen jetzt wirklich geholfen hat oder hat sie Schlimmeres verhindert.
Mhm.
Also, ich finde es schlimm, wenn die Erhöhung der Strafe für einen Euro, ich glaube, das war eine Verdopplung, oder? Eine horrende Verdopplung, ne? Aber wenn die wirklich Schlimmeres verhindert hat, dann Gnade uns Gott.
Kai ist wieder mit am Start. Schön, dass du mit dabei bist. Und wenn Kai schreibt, dann wird das inhaltlich immer gut. Und er hat jetzt hier dreimal kommentiert. Ich lese hier mal vor. So, Jugendarbeit ist für alle Erwachsenenteams Lizenzbedingungen laut BSO. Soweit klar. Ausnahme die ersten 2 Jahre der erstmaligen Spielbetriebteilnahme, sprich Vereinsgründung. Dass die Verbände das unterschiedlich stark durchsetzen, ist Teil des Problems. Genau, also es wird ja nicht ganz so konsequent durchgesetzt. Würden wir es konsequent durchsetzen, dann hätten wir, glaube ich, ein ganz anderes Problem.
Dann würde die Kurve noch weiter steiler nach unten gehen, ne?
Ja, also Regeln sind immer gut und schön, aber wenn man sich dann letztendlich dann die Konsequenzen vor Augen führt, dann haben wir eine andere Schieflage, denke ich mir. Dann schreibt er noch, wichtiger Hintergrundfakt, mehrere Landesverbände haben die Mindestpasszahlen sowohl im Jugendbereich als auch in den Regionalligen aufwärts erhöht. Sprich, bei gleicher Spieleranzahl weniger kleinere Teams.
Ja, okay, ich habe mir nicht die Mühe gemacht zu gucken, wie viele Teams, sag ich mal, zurückgezogen haben. Das habe ich mir erstmal außen vor gelassen. Ne? Mhm. Aber wir können festhalten, es gibt halt weniger Jugendteams, aber eklatant weniger. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt zumindest, was Nordrhein-Westfalen angeht, vom Modus her nicht besser geworden.
Ja, zumal es kann nicht die alleinige Lösung sein, nur die Mindestpasszahlen runterzusetzen, weil dann hast du einen Verletzten, ist das Spiel irgendwie, ist das Team nicht mehr spielfähig. Also das hilft uns ja auch nicht weiter. Also wenn die Teams immer nur so mit einem absoluten Minimum spielen dürfen, dann brechen sie die Saison trotzdem irgendwann ab. Also
dass man die Zahlen nach oben setzt für die Lizenz, ist ein Schritt, ein richtiger Schritt.
Das ist einer dieser Gatekeeper, die ich letztes Mal erwähnt hatte, ja. so eine Qualitätskontrolle, um zu sagen, ja, dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Team bis zum Ende der Saison durchhält. Und ich wäre da eigentlich auch dafür, das beizubehalten. Also dann gehen halt
Teams über die Wupper. Von den Regularien ist ja auch so, dass du beim Passcheck ja eigentlich unterschreibst, dass der Spieler XY halt entsprechend, sag ich mal, spielfähig ist. Mhm. Und ich sag mal so, GFL 1 haut das auch, glaube ich, auch hin.
Ja.
Also, in der siebten Liga?
Ja gut.
Er ist durch den Passcheck gekommen, er hat eine komplette Ausrüstung an, die illegal ist.
Und die haben ja nur noch andere Mindestzahlen. Ne? Also je tiefer die Liga, desto geringer die nötige Spielerpassanzahl.
Ja, und da weiß ich nicht, ob das manchmal... um ein Team aufzubauen, das ist eine gute Idee. Um einen langfristig stabilen Ligabetrieb herzustellen für das Team. Man gewöhnt sich halt dran. Ne? Mhm.
Ja, also ein Kommentar hat er noch geschrieben. Jugendarbeit finanzierte sich bis etwa 2020 aus den Jugendbeiträgen und seitdem sind Trainingsgehälter und Buspreise massiv gestiegen.
Das kommt auch noch hinzu.
Das wird ja jetzt mit der aktuellen Krise auch nicht besser werden.
Hör mir auf.
Und seitdem sind die Trainergehälter und Buspreise also massiv gestiegen, ohne dass dadurch mehr Output entstanden wäre, weder qualitativ noch quantitativ.
Da sind wir so im Kreislauf gelandet, ne? Weißt du, Sprit ist teurer geworden, ne? Du kriegst weniger Leute unter Umständen, aus mannigfaltigen Gründen. Das heißt, du musst gucken, dass deine Coaches teilweise so von sonst woher kommen, die halt Benzin verbrauchen.
Bei Trainergehältern bin ich mir jetzt unsicher. Also ich denke nicht, dass jedes Jugendteam mit bezahlten Coaches arbeitet. Also klar, wenn du jetzt ein Team hast, was etwas auf sich hält und irgendwie GFLJ spielen will, denke ich schon, dass da Gehälter im Spiel sind. Ist das jetzt irgendwie Regionalliga darunter, weiß nicht was, Neuner Football, weiß ich nicht, ob da Trainer bezahlt werden und was manchmal auch ein Problem sein kann, weil wenn jemand kein Geld bekommt, kannst du auch nicht wirklich Erwartungen an ihn formulieren. Ne? Dann kannst du sagen, ja komm, mach mal bitte und mach mal hier ein bisschen besser und bla und blub. Ja, wenn er kein Geld kriegt, hast du kein Druckmittel.
Ja, beziehungsweise das Problem ist ja, dass beispielsweise jetzt eine U19, die jetzt nicht GFJ ist, sondern relativ unten gleich mit 9er anfängt oder U16 mit 5er sogar, dann hast du viele, die machen es halt aus Idealismus, ne? Mhm. Aber wenn am Ende des Tages der idealistische Mensch merkt, ich gebe 100 Euro an Sprit aus und die fehlen mir am Ende des Monats und der Verein kann mir die nicht geben, weil die halt kein Geld dafür haben, dann gibt es dann irgendwann mal dann auch mal die Gelegenheit, wo man sagt so, nee, sorry Leute, ich mache das furchtbar gerne, aber ich kann es mir nicht leisten.
Ja.
Oder auch zeitlich, das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Ne? Finanziell zeitlich. Und das Dumme ist ja, viele Jugendteams trainieren ja... irgendwie teilweise traditionell und aus manchen logistischen Gründen vor einer Herrenmannschaft, die meistens später trainiert. Und dann findet doch mal jemanden, der um 18 Uhr Zeit hat, durch den Berufsverkehr durchzuhechten. Mhm. Ein Training vorzubereiten gleich noch. Ne? Während die Herren schön um 20 Uhr anfangen können.
Ja.
Und dann versucht den Eltern zu erklären, warum es vielleicht sinnvoller ist, wenn die U19 um 20 Uhr trainiert und das Kind erst um 23.25 Uhr zu Hause ist.
Und dann morgens wieder in die Schule muss, völlig übermüdet.
Die Schule. Ja, ja. Das ist eine blöde Gemengelage, ne? Und vielleicht.
Ja, und wenn du dann feststellst, am Ende des Tages kommt für den Verein sehr wenig bei rum. Also gut, Jugendarbeit sollte Selbstzweck sein, ne? Das hat ja dann auch irgendwas mit Menschenbild zu tun, dass du der Gesellschaft was geben willst, dass du die Jugendlichen von der Straße holst, die du dann ein bisschen ausbildest, bla und blub, und dass sie dann da irgendwie Gemeinschaftsgefühl lernen, gar keine Frage. Aber wenn denn trotzdem nichts dabei rumkommt, also nicht mal ein Männerspieler dabei entsteht und du dann trotz intensiver Jugendarbeit Struggle hast, dein Männerteam vollzukriegen, weil eben keine Jugendlichen nachrücken, obwohl du dir echt den Arsch aufreißt, die auszubilden, dann ja, stellt sich ganz schnell die Sinnfrage.
Ja.
Also ich bin absolut pro Jugend Sport, versteht mich da nicht falsch, aber die Zahlen zeigen, es geht bergab, und das Problem finde ich, dass die Verbände dazu keine Stellung nehmen. Ich weiß nicht, ob sie das Problem nicht sehen, ob sie es nicht sehen wollen.
Oder sehen können, weil sie mit Fleck beschäftigt sind.
Ja, auf jeden Fall ist es mal wichtig, sich diese Daten mal anzugucken. Das ist alarmierend, Leute. Also bei nur noch 70 Jugendteams. Ja, und die Kurve geht weiter runter.
Ja, und ich schätze mal, das könnte bald auch bei 60, 50 landen, wenn wir Pech haben. Und ja, das wird dann haarig, ne? Ich meine, das Gute ist, ich habe es mal schon zu Corona-Zeiten gesagt, ne? Corona ist der große Filter, ne? Und ich hätte nicht gedacht, dass es noch so lange anhält, ne? Nicht, dass Corona der große Grund ist, ne? Aber hat nicht einen unwesentlichen Beitrag jetzt gespielt, ne? Weil viele haben halt gemerkt, so, oh ja, ich war jetzt die ganze Zeit zu Hause, ist auch ganz schön hier.
Konnte trotzdem mal Spaß haben.
Du könntest ja auch immer ein bisschen länger renovieren.
Ach so. Ja, zumal der Effekt wird ja noch länger anhalten, weil die Jugend, die durch diese Corona-Zeit gegangen ist, hat man ja auch festgestellt, die sind sehr unsicher geworden, was zwischenmenschliche Interaktion angeht, also Kommunikation, Leistungsgedanke und sowas. Da fremdeln die Jugendlichen heute mit. Und da hatte Corona sein Stück mit zu tun, und das haben wir, glaube ich, noch nicht so wahrgenommen oder mitgeschnitten, dass wir wahrscheinlich mit den Jugendlichen irgendwie anders kommunizieren müssen, als wir es bislang gewohnt waren.
Also ich habe das im Berufsleben gemerkt, ne? Jüngere Führungskräfte und sowas, natürlich nicht alle, ne? Aber die jetzt so Anfang 20 sind, für die sind manchmal so Termine so optional. Mhm. Ne? Und denkst so, entschuldige mal, du stehst als erforderlich drin bei Outlook. Ne? Und sowas habe ich jetzt auch schon branchenübergreifend schon mitgekriegt. Ne? Ich denk so, wow. Ja. Ne? Also und die Verbindlichkeit ist ein bisschen hart gelitten. Ich möchte nicht sagen, dass alle scheiße sind in der Alterskohorte. Nein, das ist halt anders, das ist ganz normal. Ich meine, Käthe, du bist ja, welches Baujahr bist du?
80.
80, okay. Gut, dann bist ja auch einer von diesen, die nicht wissen, ob sie noch Generation X sind oder Millennial oder diese Senials.
Ah, ja, habe ich heute einen Artikel drüber gelesen, ja.
Ja, finde ich total spannend. Also wer mit Jugendarbeit zu tun hat oder mit jungen Menschen und so weiter und so fort, ne, lest euch mal Alterskohorten einfach mal durch. Ne? Wie verhalten sich Generation X, ne? Millennials, ne? Die jetzt halt jung sind, ne? Gut, das Schlimme ist ja, Millennials haben ja inzwischen auch schon Kinder. Mhm. Das muss man sich manchmal vorstellen.
Mich. Die Alphas.
Ja, und wie die Verhaltensweisen dann teilweise echt anders sind. Ich meine, wir sind jetzt, ne, wir gehen jetzt stramm auf die zu. Ne? Das heißt, wir können uns noch daran erinnern, als Internet sowas war.
Ach, sowas gibt's?
Ah, ich hab mal krass.
Was macht man damit? Setzt sich das durch?
Kann man damit fischen? Ja, also, ja.
Was ist das hier mit hamster.com?
Ja, jetzt mal ohne Spaß. Ne? Ich kann mich noch erinnern, da war Mode noch. Ne? Und jeder Hundertste, den du kanntest, hat auch davon gehört. Ne?
Ja, und von daher war so eine analoge Freizeitgestaltung nicht jetzt kein Fremdwort. Und heute können sich die Leute halt digital ja, ablenken, also, beschäftigen.
Also was die jüngere Generation, ich meine jetzt nicht die 16-, 15-Jährigen, sondern alle schon ein bisschen älter sind, so bis Anfang 20. Ich habe es mal letztes Jahr gelernt, ne, die haben FOMO. Fear of missing out. Die Angst, was zu verpassen.
Mhm. Und hängen dann halt ständig in den Social Media so um.
über das Paradoxe reden wir jetzt besser nicht. Ja, aber dadurch sind sie auch teilweise, sag ich mal, sehr, sehr entscheidungsfreudig.
Aber ich muss mal sagen, wo wir jetzt diese alte Männergeschichten auspacken, in den Nullerjahren, wo ich ja in der GfL Jugend als Trainer aktiv war, hatten wir das dann, da gab es dann so einen Punkt, da habe ich mich damals schon gewundert, dass sowas möglich ist. Und zwar hatten wir dann Jugendlichen verloren, weil der schon spielsüchtig war und bei World of Warcraft versackt ist.
Scheiße.
Und das haben, und wie alt war ich? Ich war Mitte 20 und der Jugendliche war irgendwie, weiß nicht, 14, 15 oder was. Und da schon diese Diskrepanz zu haben, dass ich damals mit meinen 24, 25 es nicht begreifen konnte, dass ein 14-Jähriger in so einem Ding da versacken kann, weil wir es halt einfach nicht kannten mit dieser Art von Online-Gaming. Ja, und wenn ich das jetzt einfach mal, wenn ich da jetzt einfach nochmal 30 Jahre draufpacke und mir jetzt heute 14, 15 Jahre anschaue, dann habe ich Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen.
Ja. Also ich kenne es ja selber, ne? Dann hast du ja dann mal am Wochenende, keinen Bock hattest rauszugehen oder sowas, ne? Auch mit Mitte 20, Ende 20 einfach mal gesagt, dann zocke ich mal die Xbox, bis Netzteil sagt, ich will nach Hause. Ja, ist jetzt halt so heutzutage so, früher muss es, ach, ich hasse es, wenn man sagt von früher. Früher musst du dich aktiv noch vom Fernseher setzen, das Ding anschließen. Ne? Dann kamen die Zeiten, wo die Leute halt ihren, sag ich mal, Gaming-PC hatten oder eine Xbox und so weiter und so fort. Aber du musst es immer noch vom Fernseher setzen. Mhm. Inzwischen kann ich auf dem Klo beim Kacken mit meinem iPhone Xbox-Spiele spielen. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist scheißegal.
Ja, vor allem war es ja auch noch so, du warst ja limitiert in der A, Übertragungsrate und B, von den Kosten, ne, was du damals für Telefon und Internet bezahlt hast. Da wurde ja dann, da gab es ja noch keine Flatrate oder so. Und wenn du als Jugendlicher dann da irgendwie dich zwei Wochen im Zimmer eingeschlossen hast und über Internet gezockt hast, dann
Shining. Ja, die Eltern sich bedanken für die Rechnung, ne? Weil heutzutage, ich meine, die meisten haben ja eine Flatrate und so weiter und so fort, ne? Und du kannst in der Badewanne hängen und wirklich ohne, also für die, die jetzt über 40 sind, ne? Ich habe es ausprobiert, das geht. Ne? Du nimmst deinen Xbox-Controller, hast vielleicht sogar eine Halterung für dein Handy, für den Xbox-Controller, gibt's für 7 € bei Demo. Ne? Klemmst in dein scheiß Handy da rein und kannst dein Xbox-Arcade online zocken, also deine Xbox-Spiele, in der Badewanne, über dein iPhone. Du bist im Prinzip nur dadurch limitiert, wie ungeschickt du mit Badewasser bist oder durchs Akku.
Kai schreibt hier gerade nochmal so seine persönliche Erfahrung, warum Jugendspieler aufhören. Konflikte mit Coaches kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und da spielt auch eben sowas rein, was wir hier gerade sagen, dass wir Jugendliche vielleicht auch einfach gar nicht mehr verstehen, weil sich diese Generation, also diese Geburtenjahrgänge, also nicht mehr Generation, sondern Geburtenjahrgänge teilweise so nehmen und benehmen unterscheiden, dass diese Modeerscheinungen, die werden ja immer kürzer getaktet. Ja? Das, was heute in ist, ist morgen komplett out und dann kommt was anderes. Und sich da ständig da reinzudenken, finde ich abartig. Dann Ergebnisdefizit in
Schule. Kleines Beispiel, ne? 6-7.
Ja.
Was bist du dran?
Was soll die Scheiße?
Ich habe es immer noch nicht verstanden. 6-7. Nee. Ja, ist klar, weißt du?
Ergebnisdefizite, Schule, Ausbildung, ja, das war aber auch schon immer so, dass diese Kurzschlussreaktion kam, wenn Kinder in der Schule schlecht waren, dass die Eltern dann gesagt haben, ich nehme mein Kind jetzt aus dem Training raus, was eigentlich nachgewiesenermaßen das Dümmste ist, was du machen kannst. Kinder dann aus ihrer Umgebung, was sie gerne machen, rauszunehmen, dann ja.
Jawohl, da habe ich eine dezidierte Meinung zu. Es liegt auch meistens daran, dass die Eltern dann etwas wegnehmen können, was sie selber nicht kontrollieren können.
Mhm.
Aber gleichzeitig einen Hebel beim Kind haben.
Sie könnten es ja kontrollieren, wenn sie zum Training kommen würden.
Ah, der war gut.
der war gut. Staatliche Organisationen mit Beamtenperspektive, die ihre Azubis das Footballspielen unter der Hand nicht, oder? Nicht empfehlen. Empfehlen, Verletzungsrat.
Ja, Polizei.
Ja, ja, doch, ja.
Das kommt auch noch hinzu. Also,
bis sie verbeamtet sind, ziehen die meisten die Handbremse und wenn sie dann verbeamtet worden sind, dann legen sie eigentlich wieder los. Dann also, hast du aber das Problem, dass sie Schichtarbeit haben.
So, das als Beamter kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Also, ich gehe eh davon aus und jetzt wird es jetzt, nicht politisch, aber Einfach nur perspektivisch, ne? Im deutschen Beamtenapparat, jetzt bitte lass die Bildzeitung mal kurz links liegen. Danke. Danke, danke, danke. Keine Angst, die Ferien kommen wieder, da kommt wieder die Beamtendiskussion wieder hoch. Keine Angst. Wir können immer die Uhr danach stellen. Die Sache ist, die, zum Beispiel in Berlin-Brandenburg, ne, im Durchschnitt hatte ich mal vor 10 Jahren gesagt, müsste denn 2027 kein Beamter mehr im Dienst sein, weil die alle in Pension sind. So hoch ist der Altersdurchschnitt. Sprich, die Behörden brauchen halt dann irgendwie noch komischerweise doch wieder Nachwuchs, und bevor ihr meckert, ist vielleicht auch ganz gut, weil dann sitzt ihr gleich im Bauamt jemand, der euren Bauantrag genehmigt, ne, oder euer Hartz IV genehmigt. Hm? Kann ja Vorteil sein. So. Gut. So, da saß dann jemand, der beispielsweise,
das heißt, das jetzt Grundsicherung.
Mein Gott, von mir aus auch das. Ich bin schon zu lange raus draus und bin überhaupt nicht traurig. So. Die Sache ist die, ne? Du wirst dann Beamtenanwärter, nennt sich das, ne? Also Beamter in Ausbildung. Und deine Lebenszeiturkunde, weißt du, wann du die kriegst? Dauert. Dauert. Da haben manche schon mit Football all längst aufgehört. Ne? Mit 27 und so weiter und so fort, dann müsste Lebenszeit. Dankeschön, tschüss.
Ne? Ich wollte halt ein kleines bisschen. Ich nenne mal einen weiteren Punkt, den Kai hier nicht aufführt. Die erste Freundin. Der erste Blowjob.
Der Albtraum eines jeden Coaches. Im Jugendbereich die erste Freundin. Wenn du Glück hast, kannst du sie auch für Football begeistern. Wenn du Pech hast, begeistert sie sich auch noch für die anderen Spieler. Oh nein.
Carsten,
nicht, dass wir sowas schon erlebt haben, oder?
Marcel schreibt, du bist derjenige, der hier den Hall hat. Okay.
Ja, mir liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier die Tür auflassen muss.
Nee, also Freundin ist immer noch ein harter Faktor und generell Ausbildung. Also wenn die Leute, wenn die Jugendlichen dann mit ihrer Ausbildung anfangen und dann merken, okay, 8 Stunden arbeiten, wenn das dann zum Beispiel dann auch ein Handwerksjob ist, wo du dann wirklich körperlich zu tun hast, bist du vielleicht mal froh, wenn du abends nicht noch Sport machen musst. Plus ja. Eben, dass du immer mehr Berufe mit Servicezeiten hast. Also sprich, du musst irgendwie bis 18 oder 20 Uhr arbeiten, weil du dann halt für Kunden da sein musst. Das spielt hier auch mit rein. Und,
ja, vor allem diese MINT-Berufe, die zeitlang ganz gefragt werden, also IT und sowas. Ne? Mhm. Ich bin ja selber sauer, wenn ich jetzt von der IT, von irgendeinem Servicedienstleister um 18 Uhr keinen erreiche.
Ja.
Mann, ich will zocken. Geh ans Telefon, Mann.
Genau, und das macht's den Verein natürlich nicht nur im Football. Die Probleme, die wir hier beschreiben, haben sämtliche anderen Sportarten auch, dass ihnen da die Jugendarbeit flöten geht. Ja, und das wird den Jugendlichen eben halt auch nicht leicht gemacht.
Ja, und Jugendliche ist halt das große Problem. Aber ja, warum die aufhören, aber andererseits, man muss auch mal gucken, dass die Leute halt nicht aufhören, aber man muss auch die Jugendlichen wieder ranholen.
Ja, wir wollten aber noch einen anderen Punkt ansprechen, und zwar hattest du noch die Rhein-Main-Rockets auf dem Radar.
Ja, das habe ich heute Morgen gesehen und dachte mir so, hä? Wieso ist mir mit scheiß Bubble noch nicht aufgefallen?
Was ist los mit den Rhein-Main-Rockets? Also erstmal, was sind die Rhein-Main-Rockets? Das ist, glaube ich, eine Spielgemeinschaft, ne?
Das ist der falsche Tempus. Das ist jetzt nämlich das große Problem. Nämlich die Rhein-Main-Rockets hatten, Moment, ich rufe es mal ganz kurz auf, bevor ich wieder was Komisches erzähle, was eigentlich immer Kältesache ist. Nein, Spaß.
Bitte was? Ich glaube, es ist Praktiker.
Nein, Quatsch. Also in Offenbach hatten die Rhein-Main-Rockets eine Spielgemeinschaft mit den Darmstadt Diamonds.
Jetzt Herren- oder Jugendbereich?
Herren.
Also, okay, wir wissen, offiziell gibt es ja keine Spielgemeinschaften bei den Herren. Es ist meistens so, dass die Spielerpässe dann über ein Team laufen und es dann eine inoffizielle Spielgemeinschaft ist.
Ja, so. Und jetzt hat der Vorstand der Rhein-Main-Rockets festgestellt, ich glaube, wir haben Probleme. So.
Na gut, Probleme habe ich jetzt auch, aber es landet jetzt nicht unbedingt bei Facebook.
Also, man hat sich wohl bemüht, ne, neben den eigenen Coaches, dass auch Darmstadt genug Personal zur Verfügung stellt. Spieler oder auch Trainer.
Mhm.
Hat nicht so funktioniert.
Und die haben ja zurückgezogen,
unzureichende Trainingsbeteiligung ist die Begründung. Ne? Und strukturelle Herausforderungen im Trainerbereich. Auf gut Deutsch, wir haben von der anderen Seite nicht genug Coaches.
Moment. Also da muss ich mir jetzt nochmal auf der Zunge zergehen. Also man macht eine inoffizielle Spielgemeinschaft, weil man zu wenig Spieler und zu wenig Trainer hat, um das zu kompensieren. Und dann zieht diese Spielgemeinschaft zurück, weil sie zu wenig Spieler und zu wenig Trainer haben. Habe ich das getroffen?
Also zumindest hat man da eine rote Linie.
Aber wenn sie jetzt zurückgezogen haben, dann auch schon wieder mitten in der Saison. Also die Saison hat da jetzt
angefangen. Ich glaube, bei denen hat die Saison noch nicht angefangen, aber halt kurz vor. Ne?
Okay, aber dann sind wir wieder bei dem Thema Absagewelle kurz vor Saisonanfang.
Ja, also noch, scheiße, ich muss die Statistik wieder ändern. Ne?
Ein Team dazu zählen.
Ja, also ich finde es hart. Ne? Also, also ich denke mal, einerseits in Offenbach haben sie wahrscheinlich versucht, auf den letzten Drücker immer noch alles möglich zu machen. Ne? Auf der einen Seite natürlich jetzt immer wieder die große Frage, warum hat der Vorstand jetzt erst gehandelt? Liegt es wirklich auch daran, dass die Coaches gesagt haben, na komm, kriegen wir hin, und der Vorstand hat irgendwann gesagt, jetzt reicht's mir.
Wir referenzieren hier nochmal
also auf die vergangenen beiden. Also das ist jetzt meine Vermutung, dass der Vorstand gesagt hat, okay, jetzt ist der Punkt schon lange über, der Zenit ist überschritten, der Rubikon ist schon längst trocken.
Wir referenzieren hier nochmal auf die vergangenen beiden Episoden, wo wir genau dieses Thema besprochen haben. Und ich bin immer mehr der Meinung, man muss diese Meldefrist oder diese Frist, bis der man straffrei absagen kann, beziehungsweise straffrei ist es ja nicht, wenn die Meldefrist vorbei ist und du dann vor der Saison absagst, musst du zwar eine Strafe zahlen, aber die ist nicht so hoch, als würdest du in der Saison zurückziehen. Ich bin immer meiner Meinung, man muss diese Frist nach vorne setzen und die Strafe höher. Mhm. Es bringt einfach nichts, wenn du immer kurz vor Ultimo, bis eine Woche bevor die Saison losgeht, dann absagst und die restlichen Teams stehen dann blöde da. Das,
also ganz ehrlich, das ist schon langsam so davor, wo ich sage, ey, ich glaube, man muss mal komplett outside of box denken und mal sagen, man muss mal so einen Prüfdienst einrichten. Nach dem Motto, stichprobenartige Kontrolle beim Training, sind genug Leute beim Training. Mhm. Wenn wir an der Stichprobe feststellen, es sind nicht mindestens 22 Leute beim Training auf dem Feld.
Ja, zack, bumm, direkt weg. Oder sich die oder sich irgendwie die Trainingsliste der letzten 3 Monate zukommen lassen.
Okay, dann wird die gefälscht, ja, seien wir ehrlich. Ja, ne?
Aber, natürlich, klar.
Ich meine, letzten Endes sind die Vereine ja selber in der Pflicht, und ich glaube, das ist das Einzige, wo der Verband noch weiter hingehen kann und die Vereine noch selber sensibilisieren kann. Leute, seid doch mal verdammt noch mal ehrlich euch selbst gegenüber. Mhm. Ne? Ich meine, wir haben ja selber in der zweiten Mannschaft das Problem, dass wir dann eine geringe Trainingsbeteiligung haben. Gut, wir reiten auf der Messerkante, aber wir wissen wenigstens Bescheid. Mhm. Ne? Andere wissen das anscheinend gar nicht.
Ja, also dieses Thema spitzt sich, finde ich, langsam zu. Also seitdem das Thema so vor 3-4 Wochen bei mir aufgeploppt ist, sind ja wirklich noch einige Teams dazugekommen. Und wenn du denn noch mitkriegst, dass die Leute dann in ihrer Kommunikation, also dieses Problem zu kommunizieren, dann auch wirklich so ein Offenbarungseid leisten, so von wegen, ja, wir wussten es ja eigentlich, aber haben nichts unternommen.
Und das ist... Ja, also ich kann es mir teilweise nur noch mit erklären, dass durch zu viel Fluktuation seit Corona dann auch an den entsprechenden Stellen, ich meine, es ist Amateurfootball. Ich erwarte jetzt nicht, dass in einem normalen Footballverein Leute sind, die Sportwirtschaft, Sportmanagement studiert haben.
Ja, aber weißt du, wenn du jetzt Amateure ansprichst, die dann auch in der Vereinsleitung dann sitzen, das Problem habe ich jetzt auch gerade selber, weil wie der eine oder andere weiß, ich habe ja letztes Jahr Stadionsprecher bei den Bulldogs gemacht. Das ist rein zufällig entstanden, ohne das Zutun des Präsis. Und habe dann zugesagt, dass ich für einen kleinen Obolus das mache. Der Obolus war so gering, dass mich jeder Teenager, der Taschengeld bekommt, mich dreckig auslachen würde. Aber trotzdem gab es dabei Probleme. Und eigentlich sollte ich dann dieses Jahr dann auch wieder machen, aber es meldet sich halt keiner, weißt du? Und dann denke ich mir, ey, einmal mit Profis zusammenarbeiten. Und ist jetzt halt nicht böse gemeint, ja, machen alle freiwillig und dann hast du einen Kopf voll und so, aber ey, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht mehr hinterher, dann versucht doch mal in eurer Organisationsstruktur was zu ändern, zu delegieren, euch mit den anderen Vereinsmitgliedern zusammenzusetzen und zu sagen, irgendwie geht es hier nicht voran, wir müssen diese Aufgaben hier mal irgendwie neu verteilen.
Und habt den Mut, den Leuten Fehler zuzugestehen.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, das man hat. Dass man Angst hat, dass Leute Fehler machen, wo ich sage, Ja, sie werden Fehler machen, das ist menschlich, sei es drum.
Mhm.
Ne? Da kann man immer noch drüber gucken, ob es da die Fleißarbeit ist getan.
Mhm. Kai schreibt nochmal, also Kai ist heute richtig fleißig, vielleicht sollten wir den mal hier in den Podcast reinholen. Ne? Also Kai, du kannst hier auch anrufen, ich kann dich hier per Telefon zuschalten, das geht auch. Der sagt, der Verband sind die Vereine und die haben wenig bis kein Interesse daran, die Regeln zu verschärfen und auch nicht daran, die Überwachung personell zu stützen. Legit.
Ja, ja. Das. Und so werden wir einfach nicht mehr großartig weiterkommen. Ich meine, man kann ja das alles mal anders denken und einfach mal so eine Liga aufmachen, ne?
So eine. Ja, aber ja, wie gesagt, wenn keiner daran Interesse, also sowas muss ja beschlossen werden, ne? Per Antrag, und wenn keiner Interesse daran hat, dann wird dieser Antrag auch nicht.
Aber Kälte, lass uns doch einfach mal eine eigene Herrenliga aufmachen in Deutschland, ne? Vielleicht den Modus ein bisschen ändern. Dass wir vielleicht eine Halle spielen.
Dass wir in einer Halle spielen.
Ja, ja, ne? Also dass wir uns nicht mit AVD in die Quere kommen, ne? Und am besten eine Internetseite aufmachen ohne Impressum. Boost.
Mhm.
Und dann.
Achso, dann müsste man, wir macht's mal mit einem Tryout. Das kostet ja was. Dann sollte man die Leute fürs Tryout bezahlen lassen.
Nee, ja, genau. Und dann geben die uns 10 Euro und dann können wir die Berlin mächtige Krieger aufmachen. Und 100 Euro Eintritt verlangt pro Nase, und dann finanzieren wir es selber.
Na gut, da brauchst du nur 35 Tickets verkaufen.
Ey, ohne Scheiß, hast du das mitgekriegt?
Ja, ja.
Ich meine, okay, jetzt kommt die Randzeit. Indoor International Arena League. Ich meine, vor ein paar Monaten haben wir schon gesagt, ey, ich stehe jetzt. Und jetzt gucken wir uns andersrum. Jetzt versuchst du online irgendwas zu finden und denkst dir, echt jetzt? Das, was du siehst, echt jetzt? Ich meine, seriously?
What the fuck?
Ich meine, hast du schon die Bilder gesehen? Sollen wir es mal beschreiben, was wir da gesehen
haben? Ich hab Bilder gesehen. Also erstmal, das erste Spiel haben die Warriors ja nicht abgehalten, weil
aus logistischen Gründen. Der logistische Grund war, dass die Schweiz gesagt hat,
nee, das war ja das Heimspiel der Warriors und da haben sie, glaube ich, auch nur 35 Tickets verkauft.
Ja, ich glaube, das war eine blöde Gemengelage, weil einerseits in der Schweiz die E-Bags, keine Ahnung was da, was ich bei Reddit oder so gelesen hatte, war ja auch, das ist auch schön, eine der ersten Fragen war, wurden die Spiele überhaupt bezahlt bisher?
Mhm.
Das ist wohl auch ein schwieriges Thema. Und dann siehst du Bilder aus Schottland, wo ein Spiel stattgefunden hat.
Ja, mit den
Ikea. Ich versuch's mal zu beschreiben. Ich mach mal die Kurzfassung. Also, ja, es hat in einer Halle stattgefunden. Das ist schon mal ein Vorteil. So, in der Halle haben sie Kunstrasen ausgelegt. Jeder von uns würde jetzt so sagen, ne, okay, also ich, wenn ich jetzt Kunstrasen bei mir auf dem Balkon lege, muss ich ja fünfmal überlegen. Erstens, wo kommt der Balkon her? Ich habe keinen. Okay. Ich hätte Balkon oder von mir aus auf der Terrasse, also auf dem glatten Boden. Dann sollte ich mir überlegen, okay, ich muss das Ding ja irgendwie rutschfest machen, ne? Könnte man sagen, okay, also entweder nimmst du diese Kunstrasenfliesen von Ikea. Nein, die haben sie nicht genommen. Die haben was anderes von Ikea bekommen. Nehmen, kommen wir gleich drauf. Ich glaube, die Kunstrasenfliesen von Ikea wären sinnvoller gewesen. Nein, die haben irgendwelchen Kunstrasen da ausgelegt. Wahrscheinlich den du beim Bauhaus hinten in der Ecke findest.
Der hat sich ja dann auch noch gewellt, ne?
Ja, warum? Weil sie nicht verklebt. Die hatten kein Doppelklebeband genug da. Oder das Falsche, ich weiß es nicht. Oder die haben Tesa genommen. Keine Ahnung. Ich habe festgestellt, dass die eine Seite halt klebt, hat gereicht. Dummerweise hat sich dann aber ein Schiedsrichter auch noch direkt verletzt, weil sich das Scheißding gewellt hat. Okay, das ist ein handwerkliches Fehler für Arena League. Man hätte es ja mal durchdenken können, ne? Ich meine, so ein Doppelklebeband. Haben sie wahrscheinlich nicht genommen, weil der Hallenbesitzer gesagt hat, Alter, die Scheiße machst du mir nicht auf den Boden.
Krieg ich da keinen Schwein wieder ab.
Ne? Aber einerseits muss man als Hallenbesitzer dann auch sagen, was habt ihr vorher? Irgendwas auf Kunstrasen? Ja, aber klebt es nicht rauf. Ne? Hätte man vielleicht vorher klären können. Okay, sei es drum. Zurück, Rücksprung zu Ikea. Die Banden ab. Das kannst du nicht vorstellen. Also die Banden in Schottland, ne? Weißt du, wo sie die mit gepolstert haben?
Ja.
Die haben sich einfach in irgendeine Schule eingebrochen nachts und haben da die Tonmatten geklaut, was noch irgendwie okay wäre, weil die halt mehr können. Nein, diese Kindertonmatten, die es bei Ikea gibt, wo ich noch nicht mal meinen Hamster drauf schlafen lassen wollen würde, weil ich Angst habe, der kriegt die Kubitus. Die haben sie dann mit Gaffertape oder so festgemacht. Ach, jetzt verstehe ich, warum der Kunstrasen gerutscht hat. Das ganze Tape ist halt für die IKEA-Kindermatten an der Bande rausgegangen. Und ich rede jetzt nicht von den Zuschauermasse, die da war, oder dass das die Preise extrem gering waren. Weißt du, woran ich die Nummern erkennen konnte auf den Jerseys?
Waren sie mit Tape irgendwie nachgezogen?
Nein, das ist eine Fangfrage. Es waren keine Nummern zu erkennen.
Ah, okay.
Ne? Also das eine Team hat rot, glaube ich, gehabt, das andere weiß und das war's.
Geil.
Anzeigetafel? Ah, brauchst du nicht. Ne? Live-Übertragung im Internet? Ah, schwierig zu finden.
Ich meine, es ist ja dann schon, traurig, dass man überhaupt gesehen hat, dass es ihr Kehrmatten sind. Also, dass es ihr Kehrmatten sind. Gut, sei es drum. Aber dass es dann da keine Banner für gab. Also normalerweise versuchst du ja jede Fläche, die du zur Verfügung hast, mit Werbung zuzupflastern, mit Sponsorenwerbung. Das zeigt mir doch nur, dass die Dinger eben als IKEA-Matten zu identifizieren waren, dass es keine Bannerwerbung gab. Entweder hat man keine produziert, was schon krass genug ist, oder man hatte eigentlich wirklich keine Sponsoren.
Ja, oder kein Geld. Und ja, ich habe jetzt auch online überall gelesen, ne? Spiele von denen online zu finden, ist ein bisschen schwierig. Dann liest du dann aus Schottland auch so Kommentare, so, ja, kein Wunder, dann kannst du keine Zuschauer da sind, wenn gar keine Werbung gemacht wird. Ich meine, wenn ich ein Ticket für 100 Euro verkaufe.
Ja, die wurden aber.
Dann mische ich auch, dass 100 Leute 100 Euro also ausgeben und die entsprechend kommen.
In Düsseldorf war es ja also wohl so, dass sie von den 100 Euro dann runtergegangen sind und die dann für 30 Euro verscherbelt haben, aber sind, glaube ich, trotzdem nur 35 Tickets rausgegangen und du als Düsseldorfer hast ja, glaube ich, auch gar nicht mitbekommen, dass da irgendwas ist.
Nee, das hat, das hat kein Schwein mitgekriegt, gefühlt, ja. Ich meine, jetzt mal ohne Spaß. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich wirtschaftlich gut drauf bin, ne? Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn du sowas aufsiehst, dann sieh zu, dass die Bude erstmal am Anfang richtig voll ist und du, sag ich mal, ein bisschen Plus machst mit, keine Ahnung, was Würstchen und sowas. Ne?
Ja, normalerweise. Du musst
erstmal voll sein, sorg dafür, dass das Ding online übertragen wird und nicht so, war da was?
Normalerweise ist es ja so, wenn du so ein Ding aufziehst, geht dir erstmal ein Riesenbatzen von dem Geld, was du zur Verfügung hast, als Startkapital erstmal für Marketing drauf. Für fucking Werbung, damit so viele
das
Leute.
Das gab's ja gar nicht. Nee, das ist ja. Gab's ja gar nicht. Und das ist das Fatale eigentlich, ne? Und was ich so faszinierend finde, ist, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ja, ja, geil. Und ich denke mir so, boah, Alter, da war die ELF ja schon richtig durchdacht. Zumindest hat da einer Plus gemacht. Ich frage mich, wie die da Plus machen können. Und ich habe einen interessanten Beitrag gelesen nach dem Motto, so wie das momentan aufgestellt ist. Kann ich mir das nur mit Geldwäsche erklären? Ich so, okay, wenn in Amerika dann irgendeiner in Las Vegas sitzt und sagt, ja, in Düsseldorf, da hatten wir 25.000 Zuschauer gehabt. Hier sind die ganzen Einnahmen. Kann man nur hoffen, dass kein Steuerfahnder dort mal kurz drüber guckt. Online die Spiele sucht und nicht findet und sagt, okay, waren anscheinend 25.000 Zuschauer da. Dann sind halt die Einnahmen da. Wunderbar, versteuern wir alles gut und das Geld dann im Wirtschaftskreislauf gelandet. Übrigens, so funktioniert Geldwäsche wirklich. Alles andere kann man nur noch mit Dummheit erklären. Wo wir wieder bei Oxfam wären, wo man sagen kann, ne, von allen Varianten, die am wahrscheinlichsten ist, die am dümmsten ist, und das haut gerade hin, das sind Idioten am Werk. Ja, so ganz ehrlich, das sind Idioten am Werk. Ne? Hast du auch online gesehen, den Spielervertrag, der da drin steht?
Leck mich auch. Nee,
hab ich nicht gesehen. Also, ja, also ich behaupte einfach mal, die deutschen Spieler, die jetzt hier in Deutschland da Geld kriegen sollten, könnte interessant werden, wenn jetzt irgendwann mal ja, der Zoll bei euch auftaucht, ne? Weil das ist im Prinzip nicht statthaft, weil ihr habt einen richtigen Arbeitsvertrag mit denen. Und da wird nichts versteuert. Viel Spaß dabei. Ja, man könnte ja sagen, mal, gucken wir mal, an wen wir uns denn richten. Auch die Leute, die da die Tickets gekauft haben, wo das Spiel ausgefallen ist, ne? An wen richte ich mich denn da, ne? Ja, guck's in Impressum bei der International Arena League, bei DüsseldorfWarriors.com. Guck mal ins Impressum. Achso, haben keins. Schwierig.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, und jetzt, wo die beiden anderen ELF-ähnlichen Ligen an den Start gehen.
Ja, der Köstling hat ja gerade ausgeteilt, ne? Ich meine, oh Gott, das wäre, ey, das ist ein.
Ja.
Das ist ein Ehekrieg hier, oder? Das ist doch.
Ja, vor allem geht dann wieder die Scheiße los, dass dann Spieler wieder kurz vor der Saison sich dann für diese Scheiße abwerben lassen. Ich hatte jetzt bei Braunschweig Lions dann gesehen, dass ein O-Liner dann nach Polen wechselt, wo ich mir dann sage, ehrloses Pack, ganz ehrlich. Also nicht der Trainer, der da abwirbt, der macht sein Business. Der muss gucken, wo er seine Leute herholt. Und pikanterweise war ja vorher der Trainer da in Braunschweig. Die machen, was Trainer halt so tun. Aber ein Spieler, der ein Commitment gemacht hat seinem Team gegenüber, dass er die Saison mitspielt und dann kurz vor Saisonanfang dann sagt, nö, ich gehe da jetzt hin, finde ich ehrlos, charakterlos, richtig mies. Also so eine Leute würde ich nie wieder ins Team lassen, ganz ehrlich. Wie würdest du das finden, wenn dein Teammate dann dir kurz vor der Saison auf einmal so, nö, danke. Also mal abgesehen davon, ja, dass jeder so seine sportliche Karriere machen will und seine Herausforderungen sucht, bla und blub. Aber für mich gilt halt immer noch, eine Zusage ist eine Zusage.
Erstens das und zweitens würde meine größte erste Frage sein, direkt danach, was zur Hölle mache ich in dieser komischen Liga? Also nicht sportlich gesehen, sondern das ganze Konstrukt ist auch so komisch. Was mache ich hier eigentlich? Mhm. Ne? Also, ja.
Vor allem haben sie, also gut, jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt in Polen war mit der Bezahlung, ob das alles so glatt ging, aber ich glaube, da war das polnische Team eins der unproblematischeren Teams. Aber habt ihr denn alle irgendwie nichts dazugelernt?
Ich glaube ehrlich, diese ganzen Möchtegern-Profi-Ligen, ne? Die scheitern im Prinzip mit viel mehr Geld als die ganzen anderen GFL-Teams. Der ganze Unterschied ist einfach, die haben einfach mehr Geld, was sie in Jordan schmeißt.
Ich wollte gerade sagen, also diese ganzen Konstrukte, die diese Football-Geschichte professionalisieren wollten, sind ja alle gescheitert und am Ende blieb immer nur der Verbandsfootball übrig. Die da nicht viel Gewinn machen. Die einzige Konstante im Football, im deutschen Football, sind die Vereine.
Ja, und das ist das Komische eigentlich. Ich meine, ich glaube, Bobo hat es auch gesagt und so viele haben es inzwischen gesagt, ne? Die es am besten wissen, wie man damit Geld verdient, die haben sich aus Europa zurückgezogen.
Ja.
Okay, gab noch ein paar andere Gründe und so weiter und so fort, ne? Aber die wussten wenigstens, dass man damit Geld verdienen kann und haben festgestellt, man kann damit kein Geld verdienen direkt. Und sie haben den Laden zugemacht. Ne? Eigentlich im Endeffekt war NFL Europe im Prinzip nichts weiter als eine riesen Werbeveranstaltung für die NFL, die ein paar Jahre zu früh da war.
Na, und der, jetzt
würde es wahrscheinlich durch Merch und so weiter und so fort vielleicht ein bisschen besser. Ne?
Na gut, die NFL versucht, die machen jetzt halt einen anderen Weg und sagen halt, okay, wir machen keine NFL Europe Teams, wir holen die NFL nach Europa und dann können die Leute das Original sehen und dafür jede Menge Geld bezahlen. Und das scheint ja auch zu funktionieren.
Ja, und ist kostengünstiger im Endeffekt.
Genau, aber eine professionelle Liga in Europa scheint auch für die NFL nach wie vor nicht vorstellbar zu sein. Und dann sollte man sich mal Gedanken machen, wieso die zu diesem Schluss kommen.
Ja, also ich sag mal so, wenn Meckes an deiner Ecke keinen Laden aufmachen will und weit und breit ist kein Meckes zu sehen, hunderte Kilometer weit, warum solltest du jetzt einen Burgerladen aufmachen? Ja. Wenn die es können, selber sagen, nö, hab keinen Bock drauf.
Deswegen, also ich, also mal abgesehen davon, zwei Ligen, die jetzt dieses Projekt verfolgen, ist meiner Meinung nach zwei Ligen zu viel. Also wie kommt man denn jetzt auf diese schwachsinnige Idee, sich jetzt mit zwei Ligen dahinzustellen und sagen, wir spielen jetzt quasi gegeneinander, also ja, also wir treten jetzt in Konkurrenz und irgendeine Liga wird jetzt überleben und die andere nicht. Das ja, würde ich auch als Investor schon gar nicht mitmachen.
Ja, weil die alle denken, so einen historischen Vergleich, ne, NFL vor AFC und NFC, ne, verschiedene Ligen, ne, die dann irgendwann gesagt haben, na, lass mal einen Super Bowl gegeneinander austragen, dass sie dann denken, so, hey, das kriegen wir dann auch hin. Wo ich sage, falsches Land, falsche Zeit.
Ja. Und Berlin Thunder da halt immer noch mit drin und keiner weiß, wo die spielen. Doch, mittlerweile weiß man, wo die spielen, auf einer Bezirkssportanlage. totaler Wahnsinn.
Oh Gott. Okay, ich kann mich schon daran erinnern, dass ich glaube, die Rebels auch schon mal auf der Falkenbergstraße spielen mussten.
Ja, ausweichmäßig, weil dann war irgendwas im Mommsenstadion plus, dass das Stadion Wilmersdorf besetzt ist oder so, dann müssen sie halt notgedrungen mal ein Spiel da machen. Das ist aber nicht Standard oder ist auch sehr selten vorgekommen. Bei Berlin Thunder ist jetzt klar, dass das die Heimspielstätte ist, Sportplatz Kantianstraße. Das ist dieses Vorfeld vom Eberswalder Straße da hinten, das Stadion, Ludwig-Jahn-Sportpark, den sie jetzt abgerissen haben. Das ist jetzt also eine riesen Baustelle und davor ist eben dann so ein bisschen parkmäßig dann da diese Bezirkssportanlage, die keine Tribüne hat, nix, keine Stufen, nichts, wo man sich hinsetzen kann. Die müssen also mobile Tribünen dann aufstellen. Und dann hat man das dann so gedreht in der Liga, dass Berlin Thunder die ersten 5 Spiele auswärts hat. Geile Nummer.
Zumindest kreativ gelöst.
Tja.
Ja. Kannst du mal machen, wa?
Also ganz ehrlich, ich wünsche Berlin Thunder jetzt endlich mal, dass sie so abkacken, dass das Projekt gestorben ist. Das bringt dann ein bisschen mehr Ruhe hier in Berlin rein. Also macht die Scheiße auch bitte einfach dicht.
Das ist das Einzige, was mich inzwischen wirklich an den ganzen Sachen ein bisschen stört, ist, du hast da auf einmal so viele Bauplätze, sag ich mal, die Aufmerksamkeit, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ne, aber die Aufmerksamkeit von den, sag ich mal, Autonomalvereinen ordentlich ablenkt. Sei es Sponsoren, sei es Zuschauer und so weiter und so fort. Okay, jetzt außer die Düsseldorf Warriors, hat ja keinen Schwanz interessiert, ehrlich gesagt. Ich habe bei Ticketmaster wirklich nachgeschaut, ne? Also wenn mich nicht verzählt habe, 35. Mhm. Letzte waren belegt. Ich weiß nicht, ob 35 davon bezahlt haben. Aber wenn ich ja von vor, also jetzt mal ohne Scheiß, ne, wenn da 35 Plätze belegt sind, dann waren noch mindestens vielleicht 10 Plätze für teaminterne Angehörige oder so. Das heißt, dann sind 25.
Auch so ein Thema, was ich nicht verstehe. Wenn du vom Vorfeld weißt, du hast keine Tickets verkauft, dann baller die kostenlos raus, damit wenigstens die Leute so reinkommen
und das mal bezahlen. Gesehen haben. Ja, genau. Oder die Wurst bezahlen und sowas. Ich meine, also entschuldige mal, wenn selbst deine, sag ich mal, deine, okay, Jugendbereich lasse ich jetzt außen vor und ich nehme jetzt mal ein schönes Beispiel, Damenbereich irgendwo. Tiefsten Niedersachsen, da wo keine Autobahn ist, keine Bahn ist, wirklich ganz weit draußen, du eine Fünfermannschaft hast und ein kleines Turnier spielst gegen eine Fünfermannschaft aus Schweden. Die kommen gerade mal mit 8 Leuten an. Und selbst da sind dann mehr Zuschauer.
Mhm.
Und ist nicht professionell. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, so ziemlich jedes Fünfer-Turnier hatte mehr Zuschauer gehabt als der Bums. Also egal in welchem, selbst die Fünfer-Turniere, die spontan stattgefunden haben, selbst ein Fünfer-Scrimmage hatte mehr Zuschauer.
Mhm.
Selbst ein Fünfer-Training, glaube ich, hatte unter Umständen mehr Zuschauer.
Also ich wünsche mir, dieser ganze Möchtegern professionelle Football soll den Bach runtergehen, sollen einpacken, sollen nach Hause gehen, auf Nummer wiedersehen. Und im Gegenzug dazu GFL-Football weiter ausbauen.
Sag mal, kann es sein, dass du da kein Fan von bist?
Von diesem europäischen Football? Nee.
Nee, das merkt nicht. Man gar nicht.
Also ich finde es gut, dass die GFL wenigstens dadurch aufgewacht ist und Maßnahmen beschlossen haben, um das Ganze voranzubringen, ihre Qualitätsoffensive da zu fahren, ist auf einem guten Weg und dann sollen die das bitte weitermachen.
Aber ist das nicht ein bisschen komisch, dass, also jetzt muss ich ganz ehrlich gesagt, ne, die GFL wird jetzt ist jetzt wach geworden, macht jetzt die Hölle fertig, dass sie dann, sag ich mal, ein bisschen besser dastehen, was sie auch teilweise inzwischen auch gut hinkriegen, ne? Und ich glaube, irgendwann stehen sie da nächstes Jahr und denken sich so, wo seid ihr denn alle?
Also, zwei Dinge wären für mich aus meiner Sicht noch wichtig, die man im Vereinsfootball eben umsetzen muss, gerade auf GFL-Niveau. Fangt an, Verträge zu basteln, die wasserfest sind für eure Spieler, wo sie auch nicht so einfach rauskommen, wenn sie der Meinung sind, sie wollen jetzt kurzfristig wechseln, dass sie dafür bluten müssen. Und dann müssen diese Verträge auch nachgehalten werden, beziehungsweise dann durchgesetzt werden, auch wenn das Geld kostet. Aber den Schmerz machst du genau ein Jahr durch und dann wissen alle Bescheid, okay, dich verarscht man nicht mehr so schnell. Plus eben, dass sie langsam mal anfangen sollten, vielleicht weg von diesen Vereinsgedanken zu kommen und das Ganze auf ein nächstes Level zu hieven und dann diese Vereine als Unternehmung aufzubauen. Du hast eine Nachricht bekommen.
Ja, was auch immer.
Oder ist das hier schon wieder ein Akku hier? Der? Nö, mein Akku ist voll.
Nee, du bist ist der Hinweis, dass wir langsam am Ende ankommen, ne?
Na, okay. Ja, eine Stunde 15, hallo.
Ah.
Ja, komm auch.
Ja,
ja, kann man, kann man Deckel drauf machen.
Ja, machen Deckel drauf, ne?
Ja.
Ob's da nicht absagen.
Ja, du, wenn wir jetzt bei einer Stunde 15 Schicht machen, ist das so wie Saison absagen. Saison, das ist nicht zu Ende spielen.
Oh ja.
Wir hören uns ja dann in zwei Wochen wieder, ne?
Genau.
Ich werde nächste Woche versuchen, eine Berliner Runde aufzumachen mit drei Headcoaches aus der vierten Liga. Das war da so, mal so ein Saisontalk machen. Und genau, wir hören uns dann in zwei Wochen und schauen wir mal, wie viele Teams dann noch übrig geblieben sind, beziehungsweise was es für neue Skandälchen gibt.
Ist das eine Vorhersage?
Naja, davon leben wir, hallo, das ist unser Geschäftsmodell.
Nee, das Problem ist, dass es auch wahrscheinlich passieren wird.
Naja, sonst hätten wir nichts zu berichten. Ich meine, wir leben hier von schlechten Nachrichten. Beziehungsweise von den Fehlern der anderen.
Ich meine, wenn ich mal vorstelle, ne, dass einer der Gründe war, warum wir uns den Podcast gemacht hatten, war einfach so dieses Austauschen über das, was im Football so schief läuft, ne? Und wir kommen einfach nicht ans Ende. Ne?
Naja, das bedingt sich ja dadurch, dass wir mehr in die Materie dadurch eingestiegen sind, fallen dann natürlich mehr Dinge auf. Also der Fokus schärft sich ja und dadurch, dass du dann in dieser Football-Bubble aktiver unterwegs bist, kriegst du halt mehr mit, was schiefläuft.
Ja, und ich habe mal irgendwann mal sinniert beim Spazierengehen mit dem Hund so, eigentlich sollte man so eine deutsche Football-Wiki oder so aufziehen mit einer KI oder so, wo jeder einfach seinen Triss einfach mal reinballert, was er erlebt hat, ne? Und dann könnte in der KI im Prinzip, sag ich mal, schöne, sag ich mal, Gegenoptionen aufbauen. Ach, ich habe voll die philosophische Idee.
Wichtig.
Ich verdiene richtig Geld.
Wichtig wäre jetzt mal, dass hoffentlich mal der eine oder andere Verbandsmensch mitgehört hat. Und ich weiß, es hören uns regelmäßig Leute von Verbänden zu, dass sie diese Erkenntnis gerade jetzt so mit den Anzahl der Teams, die ihre Saison nicht beenden, dass das immer mehr wird und die Jugendarbeit immer mehr abkackt, dass man sich das mal zu Herzen nimmt und vielleicht mal auch in Überlegungen mit einarbeitet. Also das ja, ist keine schnelle Lösung.
Und vielleicht auch mit anderen Sportarten mal sich austauschen, ne? Weil ich habe das Gefühl, wir sind zu sehr in unserer Bubble drin.
Ja, also eine schnelle Lösung wird es definitiv nicht geben und machen wir uns nicht vor, also der Verband alleine kann da nichts machen, weil wie gesagt, der Verband ist halt ein Präsi, Schatzmeister, jemand, der die Pässe macht und die Liga-Obleute, was sollen die da jetzt machen? Nee, da müssen sich jetzt mal alle zusammensetzen und mal überlegen, was kann man jetzt vernünftigerweise tun, Workshops machen und zusammen eine Lösung erarbeiten. Also wie gesagt, Leute, das mit der abnehmenden Jugendzahl oder Anzahl der Teams, die abnimmt, das ist nicht mehr gefühlt. Das ist so. Wir sind da auf einem ganz schlechten Weg und der geht bergab.
Ja, und eins sage ich noch zum Schluss, ne? Nur weil man keine Lösung hat, sollte man das Problem nicht ignorieren.
Nee. Ne? Nur weil man keine Lösung sieht, heißt das nicht, dass es nicht eine Lösung gibt.
Oh, du bist ja optimistisch.
Oder es gibt so lange keine Lösung, bis es eine Lösung gibt.
Was hat ein Dozent zu mir gesagt, Herr Stümpel, wenn das Ihre Lösung ist, will ich mein Problem zurückhaben.
Naja, ich meine, was ist denn die Alternative? So weitermachen und dann haben wir irgendwann keine GFLJ mehr? Was soll das?
Ja, jetzt mal ohne Spaß, ne? Allein die Rückzüge aus der GFLJ ist, okay, sag mal so, die reihen sich ganz gut an mit den anderen U19-Teams.
Ja, und dass die GFLJ ein Garant für Qualität und Quantität ist, ist halt auch vorbei. Also das einzige Team, was wirklich stabil liefert, ist halt Düsseldorf.
Ja, und das ist ganz ehrlich,
ne, und die Parking-Lot-Crew, die spielt in keiner Liga, weil sie halt schmollen und dann sagen, ne, wenn wir keine 20 spielen, dann spielen wir gar nicht. Naja, Leute, selber schuld.
Ja, und wie gesagt, Düsseldorf, das ist ein Die haben halt Glück, dass sie too big to fail sind, momentan.
Ja, aber was bringt's denen dann, wenn sie keine Gegner mehr haben, die gegen sie richtig, spielen wollen, dann können sie nur noch international spielen. Ne?
Das sind genau diese Kleinigkeiten, die da unter Umständen reinspielen. Und momentan, ja, Düsseldorf ist too big to fail, so sieht man sich, ne? Okay, ne? Aber selbst das hat eine Halbwertszeit von vielleicht 3 Jahren.
Ja gut, aber es liegt ja jetzt nicht an Düsseldorf, da irgendwas zu ändern, solange es funktioniert. Für die.
Ja, aber ich glaube, die sind noch schlau genug und gucken immer, wo sie noch was ändern können und so weiter und so fort.
Ja, aber ich will jetzt nur meinen, also sie sind ja nicht daran schuld, dass die anderen Teams abkacken. Also müssen sie jetzt nicht tun, so von wegen, ja, jetzt müssen wir unser Team verkleinern, damit die Team, damit die Leute irgendwo anders hingehen oder so. Das wäre Bullshit. Also.
Ja, und ganz ehrlich, man kann sie ruhig kopieren, aber muss man gucken, ob das noch mit der eigenen Vereins-DNA hinhaut, ne? Beziehungsweise ob man das organisatorisch auch leisten kann. Mhm. Ne? Und dann könnte man überlegen, okay, wie könnte man sich das organisatorisch leisten und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Spieler sind immer das eine. Mhm. Ja, das ist die ganze Struktur dahinter. Die Prozesse, die dahinter stecken, das sind ganz andere.
Kai schreibt hier gerade noch, um Spieler rechtlich binden zu können, müsste man die als Arbeitnehmer behandeln, was Steuern und Sozialabgaben zur Folge hat. Ja, deswegen sage ich ja, macht eine Unternehmung draus und dann richtig mit Verträgen, bla und blub. Beziehungsweise ich bin ja immer noch der Meinung, dass man das über die Mitgliedsverträge auch noch so steuern kann, dass
ja,
so,
das gibt da gibt es auch Möglichkeiten, was zu machen, ne? Die sind jetzt natürlich ein bisschen beschränkter, als wenn du jetzt einen richtigen Arbeitsvertrag hast, ne? Was so Vertragsstrafen.
Ja, aber ich denke da zum Beispiel an Fitnessstudio, wo du dann halt sagst, okay, du hast du hast hier einen Mitgliedsvertrag unterschrieben für 2 Jahre und wenn du vorher aufhören willst, musst du ihn aber zu Ende bezahlen, beziehungsweise musst dann die Differenz dann halt noch bezahlen, was auch immer.
Ja, da kann man überlegen, wie es macht, wenn du beispielsweise ein Spiel habe, wo ich sage, okay, ich binde dich jetzt vertraglich für 2 Jahre. Ne? Mitgliedsbeitrag ist so und so hoch, aber durch diese vertragliche Bindung erstatte ich dir diesen Mitgliedsbeitrag oder stunde ich den oder setze den aus, aber wenn du vorher abhaust, ist er vollfällig.
Ja. Irgendwie sowas. Also gut, wir beide sind jetzt keine Rechtler, die da jetzt wissen, wie das läuft. Das müssten andere Leute mal machen, aber das wäre zumindest mal ein Gedanke, wo man ansetzen könnte, das über die Mitgliedsverträge zu regeln.
Aber das Problem ist, dann hast du dann, sag ich mal, Leute mit einem ganz schlechten Mojo bei dir. Ne? Dann ist die einzige Motivation, dass sie da sind, ich will keine Strafe zahlen.
Na du, wenn das andere Team den Spieler haben will, dann sollen die das bezahlen.
Ja, aber eigentlich muss man zusehen, dass man Spieler bei sich hat, die gerne da sind.
Ja,
das ist immer das, wo ich immer sage, das ist das Einzige, wo du eigentlich dran arbeiten kannst. Seh zu, dass die Leute Bock auf dich haben als Verein.
Ja, aber man muss sich auch von Spielern nicht verarschen lassen, also ganz ehrlich.
Ja, das kommt auch noch hinzu. Aber man sollte sich aber auch nicht, sag ich mal, an 2 Spielern, die dich verarschen, komplett runterziehen lassen, weil dann vergisst du die anderen 38.
Ja, aber hast du ja auch gerade zu EF-Zeiten bei den ganzen Imports gesehen, die dann angeheuert haben, die mit sehr viel Aufwand drüber geholt worden sind und dann zu sagen, nö, dann gehe ich doch zur EF. Ne?
Ja gut, also, Imports ist eine ganze.
Also wenn sich sowas rumspricht, dass du ein Opfer bist, dann wirst du halt wie ein Opfer behandelt. Ne? Und zur Professionalität gehört eben auch, seine Interessen zu wahren.
Ach, immer auf eine Professionalität.
Naja, aber...
Ich kann dieses Wort echt nicht mehr hören. Ne? Das ist immer so, oh, wir machen das jetzt professionell. Ja, ey, entschuldige mal, das klingt jetzt wie Berlin-Pariser Straße, weißt du?
Was nimmst du in die Stunde?
Ja, so ungefähr in einem Bauchtäschchen und sowas, ne?
Ja, ja. Und Netzstrumpfen.
Ich habe zu dem Thema, ja, man kann alles professionell machen, aber.
Ja, gut, letztendlich.
Zu professionell gehört nicht nur das, diese eine Entscheidung, sondern da wird so viel mit dabei, ja,
und
man muss sich manchmal fragen,
und letztendlich
kannst du dir das leisten.
Letztendlich sind wir hier nur am Labern und wir stecken nicht drin.
Das ist manchmal besser.
Jo. Wer weiß, was wir für einen Scheiß verzapfen würden.
Oder schon haben.
Oder auch haben. Guti. Ja.
Guti.
Dann sehen wir uns beide in 2 Wochen. Und für die Zuschauer da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder mitgemacht habt. Marcel und Kai, toll, dass ihr wieder in die Tasten gehauen habt. Ich habe das hier gelesen, aber wir können nicht immer auf jeden Kommentar eingehen, sonst kommen wir nicht mehr voran. Aber vielen Dank, dass ihr hier so toll mitmacht. Genau, wir hatten jetzt einen Teststream auf YouTube. Ich versuche noch den Kanal noch ein bisschen aufzuhübschen mit Bild und Blau und Blub und Beschreibung. Und wenn das soweit ist, werden wir, glaube ich, auch zu YouTube rüber wechseln. Da ist es dann auch so mit der Chat-Funktion alles ein bisschen besser. Und KI ist da zusammenfassungstechnisch dann auch ein bisschen einfacher. So für Captions und sowas. Dann muss ich die nicht selber schreiben.
Alles Gleiche.
Ja, genau. Oh, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und bis dann.
Nächtle.
Nächtle.
Die Coach Potatoes.